Willkommen bei With People, For People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People, For People. Du, ich habe in der letzten Woche, ich weiß nicht, was da war, aber mich haben voll viele angesprochen wieder nach unserem Podcast. Und mir haben ein paar Leute gesagt, das ist total cool für die Autofahrt. Ich habe jetzt einen Kollegen, der hat jetzt angefangen von Anfang wirklich zu hören, unseren Podcast. Und der hat gemeint, der findet das total cool. Der hat bei Folge 1 angefangen und war dann irgendwann bei Folge 3 und hat gemeint, bisher war nichts dabei, wo ich nicht mitgehe. Zitat Ende. Also hat er gesagt, ne?
Das ist aber gut, oder? Das ist positiv in dem Fall. Oder wollte er sich reiben ein bisschen?
Nein. Also das ist ein Transformation Agent bei uns. Aha. Also das ist so, der hat so ein agiles Mindset und das ist einer, der ist so ein Freischnauze-Typ. Seine Frau ist bei McKinsey und er war lange bei Accenture und ist jetzt bei uns als Organisationsentwickler da. Und der hat ganz feine Antennen und der fand das cool. Drück mal auf Record, dann erzähle ich das hier.
Ich nehme schon auf seit einer Minute. Das ist alles
Ach so. Ja, scheiße. Okay, alles gut. Also Julian, scheiße kannst du rausschneiden, ja, oder auch nicht, auch egal, ja. Umso authentischer.
Wir müssen nur das Explicit Language mit einblenden dann, das mache ich aber immer. Das muss man ja wirklich angeben.
So ein E wie bei den Rap-Tracks.
Genau. Schön. Hey, also, grüß dich.
Grüß dich, Andreas. Schön, dich zu sehen. Hey, wir haben übrigens bald ein Jubiläum, habe ich gesehen. Hast du das auch gesehen? Eins.
Was haben wir jetzt, ja? 3 Jahre oder was?
Nee. Du, 2 Jahre, 11 Monate. Also wenn jetzt der Monat Oktober, der ja morgen anfängt, wenn der jetzt angestimmt wird, sind wir tatsächlich 3 Jahre mit unserem Podcast unterwegs.
Also mit unserer leichten Verzögerung gerade heißt das, wenn das hier ausgestrahlt wird, sind wir 3 Jahre dabei.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt die letzten, ich sag mal, 3 Monate ein bisschen nachgelassen. Da waren wir nicht mehr so regelmäßig am Aufnehmen, aber das hat auch einen guten Grund gehabt, oder?
Ja, wir haben Kreativität gesammelt, Mensch, ja? Nachgelassen. Aber
ach so, stimmt, ja. Good point. Also du du bist ja mitten in deiner Firmengründung/Übernahme und ich habe ja auch einen neuen Job angefangen. Insofern, wir haben eine gute Ausrede.
Wir haben eine gute Ausrede, aber ich wurde in der Tat ein paar Mal angesprochen, was denn los ist. Ja? Ja. Insofern du ja auch und das finde ich ganz spannend, wo ich denke, ja Leute, mach mal ruhig. Ja? Also wir haben ein bisschen was um die Ohren, aber das sagen wir auch ja ab und zu, so leicht durch die Blume, dass wir nicht unbeschäftigt sind. Aber ja, ich finde es ist ja schön, ist ein schönes Zeichen, wenn da jemand was hören will, beziehungsweise Leute anfangen, wieder von Anfang an zu hören, ist auch schön, sollten wir vielleicht auch mal machen, um zu gucken, was haben wir denn schon erzählt alles.
Also ich habe das schon 1-2 Mal gemacht. Wir haben ja das Thema, dass ich heute gern mit dir, eigentlich muss ich sagen, verarbeiten möchte. Dazu haben wir ja auch schon einmal eine volle Episode aufgenommen und einmal nochmal so eine Reflexion. Und offenbar ist das Thema so spannend und auch dynamisch, dass es zumindest für mich nochmal sich der Bedarf entwickelt hat, dass wir nochmal drüber reden.
Ja, das tun wir und da werden wir sowohl über das Thema als auch über das Verarbeiten drüber sprechen und die Reaktionen, das finde ich ja fast viel spannender als das Thema an sich. Aber das mag an meiner beruflichen Ausrichtung gerade liegen, was sich mich die Sachen in der Tiefe dann auch noch stärker interessieren vielleicht als früher.
Ich fange mal direkt an. Eigentlich hatten wir ein anderes Thema, über das wir sprechen wollten. Und wir haben ja so eine Liste, haben wir ein paar Mal auch erzählt. Aber dieses Thema hat sich jetzt nochmal vorgedrängelt. Und zwar Return to Office. Und Return to Office meine ich ja jetzt nicht so, wie die Amerikaner das meinen. Also RTO, damit ist ja gemeint in USA, dass man alle Tage, also alle 5 Arbeitstage wieder im Office ist, sondern in Deutschland ist ja Return to Office in der Regel assoziiert mit hybridem Arbeiten. Das heißt, die Leute sind nicht mehr nur zu Hause, sondern sind 2 oder 3 Tage halt wieder im Office.
Also du versuchst jetzt von Anfang an schon mal, die Wogen zu glätten. Ich merke das hier schon. Ja, also
100 Pro, genauso.
Direkt mal nicht ins Fettnäpfchen treten, keine Leute provozieren. Ja. So ein Quatsch, hör mal.
Das ist wirklich wahr. Ich bin, du hast vollkommen recht. Also ich habe mich vor genau einer Woche verbrannt. Und ich sag mal für die Zuhörer direkt warum. Ich glaube, viele der Hörer, die wissen es wahrscheinlich. Ich bin ja auf LinkedIn ein bisschen aktiv und das ist das einzige Netzwerk, auf dem ich irgendwas mache. Deswegen mache ich da gerne auch ein bisschen was mehr mit Herz, ne? Und das sind meistens so Business-Themen, aber die auch so einen psychologischen oder so einen gewissermaßen auch vielleicht philosophischen privaten Touch auch haben. Und ich habe jetzt vor genau einer Woche habe ich einen Post gemacht zum Thema die Vorteile von Homeoffice, aber vor allem die Vorteile von Office. Also eigentlich ging es in diesem Post um die Vorteile, die Benefits mal im Büro zu sein, ja, oder mal bei einem Kunden zu sein oder bei einem Partner zu sein. Und Hintergrund davon ist, muss ich ehrlich gestehen, ist, dass meine eigene Firma diesen Move jetzt wieder macht, dass wir mehr Richtung Office wieder gehen wollen, das heißt ein bisschen mehr Balance herstellen wollen. Und im Zuge dieser Maßnahme habe ich mich mit dem Thema natürlich ein bisschen beschäftigt. Also sowohl auf der Arbeit als auch wissenschaftlich. Paar Texte mal durchgelesen, ein paar Paper, 2-3 Stück. Und es gibt ja auch viel dazu geschrieben. Man kann auch mit Bing oder mit ChatGPT drüber sprechen. Und ich habe da so eine Meinung entwickelt und habe dazu einen Post verfasst. Und dieser Post hat 42.000 oder 41.000 Impressions gehabt, also 41.000 Leute haben den gelesen. Und jetzt kommt aber der Klopper. Es gab über 120 Kommentare auf diesem Post und einige waren so extrem, dass ich das tatsächlich LinkedIn melden musste. Also 3 Kommentare auf den Post, wo ich mir dachte, ey, das muss ich mir jetzt nicht geben. Also da haben die Leute angefangen zu beleidigen. Ey, was geht ab?
Okay, was darf ich fragen? Was also dich persönlich dann gesagt, hey, du Depp und so oder was?
Ja, also da hieß es so, deinem Jobtitel nachzuurteilen, hast du eh keinen Plan und du bist ja hier irgendwie Führungskraft, irgendwie einer hat geschrieben, du bist ja irgendein Topmanager, der gar keine Ahnung hat, was die Leute für Umstände haben und Elfenbeinturm, solche Geschichten. Und dann dachte ich mir, hey, ich nehme das bei mir zumindest nicht wahr. Also natürlich habe ich eine Rolle, die ist vielleicht so, dass ich da eher im oberen Management unterwegs bin, aber das heißt ja nicht, dass ich disconnected sein muss. Also ich rede mit den Leuten eigentlich sehr gerne, sehr offen und frage dann auch. Also wenn es Issues gibt und meine auch, dass ich da so einen offenen Kanal pflege. Ich glaube, was man mir vorwerfen kann, aber auch das finde ich eigentlich anmaßend, ist, ja, du bist extrovertiert und es spielt dir ja in die Karten, im Office zu sein. Es kam sehr, sehr häufig dieses Argument, ja, für introvertierte Leute ist ja Homeoffice der Traum und ihr nehmt uns das jetzt weg. Also als wäre ich jetzt auch derjenige, der das jetzt beschlossen hätte weltweit. Ja. Also ein bisschen merkwürdig.
Endlich hat man mal entschuldigen, ist doch gut. Ne? Man braucht doch ein paar Leute, die man blamen kann, dann, ne? Wenn man ja, sich selber immer aus der Sphäre zieht. Ne? Aber also ich finde ein paar Sachen spannend dabei. Ne? Das eine ist, warum man als Introvertierter lieber zu Hause bleiben will, das halte ich auch für ein Gerücht. Ich glaube nicht, dass introvertiert heißt, ich verziehe mich in mein Loch irgendwo und will keinen Menschen sehen, das so interpretiere und so ist es auch nicht gemeint, was Introversion ist. Es mag da Ausnahmen geben, ja. Das ist das eine. Das zweite, ja, ist schon interessant. Ich natürlich bist du quasi Top-Manager, aber ich meine, dass meine Interpretation hier auch wieder ist. Ich meine, wir sprechen mit Menschen, wir putzen zu Hause auch, wir haben niemanden, der uns durch die Gegend kutschiert oder keine Ahnung was. Also das ist jetzt nicht so, dass wir komplett entfernt sind von der menschlichen Realität. Ja, natürlich haben wir eine gewisse Privilegien einfach durch Bezahlung, Einkommen, die auf dem Status vielleicht höher sind als der Durchschnitt. Trotzdem finde ich das ja zu leicht gesagt. Du bist Topmanager oder du bist Topmanager. Ich bin ja armer Gründer, insofern kann ich hier frei von der Seele reden. Aber das
mein Mitleid hält sich in Grenzen.
Hey, hör mal. Aber das ist schon interessant, dass da so eine Reaktion kommt. Erstmal 42.000 finde ich schon heftig. Ich glaube, du hast so 10.000 Follower, ne? Ist ja auch nicht verkehrt.
Ja, ich glaube schon.
Dann viermal so viele und Leute haben das irgendwie gelesen, geklickt, geliked oder auch nicht. Und dann aber diese Kommentare. Mal die Frage, die meisten Kommentare waren eher neutral positiv. Positiv oder waren die alle oder zum Schnitt, wie ist da deine Wahrnehmung zu insgesamt in den Kommentaren?
Also sehr gute Frage. Ich hatte ja mal einen Post gehabt zu dem Thema Spaltmaße. Vielleicht erinnerst du dich auch daran.
Ja, ne? Ja.
Also der Post, der ist wirklich explodiert. Der hatte, glaube ich, 120.000, 130.000 Impressions.
Echt? Ja. Hey Mann, du bist
der war wirklich krass. Nein, nein. Also dieser Post, der ist wirklich, der hat wohl einen Nerv getroffen. Ja, bei vielen Deutschen, die gesagt haben, hey, wie kann es sein, dass uns links und rechts aus verschiedenen Ländern Unternehmen im Mobilitätssegment, also Autobau, überholen und wir sind immer noch stolz auf Spaltmaße. Da wurde, glaube ich, ein Nerv getroffen. Und übrigens auch ein sehr cooles Bild, ne, von einem Cartoonist, mit dem ich auch zusammenarbeite, von dem erwerbe ich hin und wieder mal Bilder. Bei diesem Post war das so, also Back to Office, dass ich glaube, wenn ich die Anzahl der Impressions oder Klicks vergleiche mit der Anzahl der Likes, dann war das ein wenig gelikter Post. Also ich meine, das waren vielleicht so 80 Likes oder Daumen hoch oder so. Aber im Vergleich zu der Anzahl der Views war das relativ wenig. Und die meisten
Kommentare. Es gibt ja bei LinkedIn keinen Negativ-Daumen. Ne? Also wenn ich was nicht mag, schreibe ich einen Kommentar oder ich lasse es genau. Halt. Aber ich kann nicht sagen, das war jetzt doof als Knopf.
Richtig, genau. Und das wichtiger Hinweis von dir. Und deswegen glaube ich, dieser Post würde ich insgesamt bewerten, nicht gut angekommen. Der hat einen Nerv getroffen. getroffen bei vielen, aber viele stimmen mir da eben nicht zu. Und die Anzahl der Kommentare zeigt das auch. Ich habe auch, glaube ich, die meisten mir angeschaut. Ich meine, da muss man auch ein dickes Fell haben, ne? Ich muss auch oft denken an Leute, die dem ständig ausgesetzt sind, ne? Reporter und so weiter. Das muss hart sein, wenn du das liest von Leuten, weil das geht schon irgendwie ran an dich, ne? Viele haben, glaube ich, wie du vorhin sagtest, einen Sündenbock gesucht, an dem sie mal ihren Frust auslassen können. Ne? Und mich haben auch 3 oder 4 Leute privat dann angeschrieben und haben gemeint, hier, was geht ab bei dir auf LinkedIn? Was ist da los? Ja? Und ich glaube, die meisten Leute stimmen mir nicht zu. Das liegt daran, dass die Leute meinen Post lesen, als ob ich sagen würde, Homeoffice ist nicht gut und alle sollen für alle Tage ins Office zurückkommen. Und das war eigentlich nicht meine Absicht. Und ich habe meinen Post auch, Andi, ehrlich, ich habe den 4 oder 5 Mal nochmal gelesen, weil ich mir dachte, ey, haben die das überhaupt richtig gelesen oder nicht? Offenbar ist es aber so, wenn Leute den so schnell flüchtig durchlesen, dann klingt das vielleicht so, als ob ich sagen würde, nur Office ist die Lösung.
Naja, ist vielleicht auch eine Interpretation der Menschen, die jetzt vielleicht auch eher Angst deswegen haben oder die diese Nachricht ja auch schon ein paar Mal gehört haben, jetzt von ihren Unternehmen und sich, ja, egal ob du 1 Tag oder 2 oder 3 Tage oder 5 Tage kommen musst, wenn du auf einmal 500 Kilometer weit weg wohnst vom Office, dann hast du dadurch eine Schwierigkeit. Ja, dann spielt es vielleicht gar keine Rolle, wie viele Tage das notwendigerweise sind, weil auf einmal kannst du das gar nicht mehr machen. Ja, du kannst das nicht leisten. Du hast deinen Lebensmittelpunkt verlagert. Trotzdem ist es ja jeder Mann, jeder Frau eigene Entscheidung gewesen. Aber ich denke, das spielt noch mehr eine Rolle. Aber mich würde jetzt 2 Sachen interessieren. Das eine nochmal, können wir mal reingehen, interpretieren, warum ist die Reaktion so gewesen, der Menschen, die es gelesen haben. Und dann würde mich aber auch interessieren, warum deine Reaktion entsprechend war, dass du dir das so zu Herzen nimmst. Das finde ich auch spannend. Kann das ja auch immer, macht man ja sowieso mit sich selbst vergleichen irgendwo und kann ich auch noch was zu erzählen. Aber lass uns erstmal vielleicht nochmal beleuchten, warum reagieren die Menschen so? Warum? Du grinst die ganze Zeit.
Ich mag deine Fragen. Also die zweite Frage, die du gestellt hast, die können wir sehr schnell beantworten.
Okay, schieß los.
Ich glaube, dass ich schon jemand bin, der irgendwie harmoniebedürftig ist, ja, oder der das natürlich irgendwo das Bedürfnis hat nach Validation, ja. Und ich meine, wenn ich wirklich ganz ehrlich bin, zu mir in den Spiegel gucke, die Posts, die ich schreibe, schreibe ich natürlich auch deswegen, weil ich mir denke, ich will den Leuten irgendwas anbieten, was ich gelernt habe und freue mich dann natürlich auch, wenn Leute das sagen, cool, ich habe was gelernt dadurch. Das Gefühl zu kriegen, ey, du bist ja auf dem Holzweg, Kollege, was ist das für ein Mist? Das ist kein schönes Gefühl, ne? Auch wenn mich das jetzt weiterentwickelt, weil ich das ja jetzt auch mit dir bespreche und drüber reflektiere, das ist ja auch hilfreich. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Validation-Thema natürlich schon ein Thema bei mir.
Du schließt weiterhin daraus, das finde ich das Spannende. Ich meine, hey, du hast 40, 45, wie viel tausend Klicks da drauf gehabt. Also mein Durchschnittspost hat so 4.000 bis 8.000, wenn es hochkommt. Ja, also mal hatte ich vielleicht noch ein bisschen mehr, aber so, das ist der Durchschnittspost, den ich so absetze. Ja, und wenn ich dann höre, hey, 40.000 alleine, allein das müsste doch schon mal eine Anreiz geben zu sagen, hey, deine Meinung ist interessant, ja. Deine Inhalte sind interessant für Leute genug, das zu lesen.
Meine Meinung bringt Leute auf die Palme. Ich glaube, so muss es formulieren.
Ja, okay, Moment. Aber das ist jetzt deine Interpretation auch wieder, weil da nicht so viele Likes drauf waren und weil viele vielleicht mehrheitlich schlechte oder negative, angreifende zum Teil Kommentare dabei waren. Da gehst du davon aus, dass das reflektiert auf die 40.000. Also das ist für mich noch fraglich. Ja. Und auf der anderen Seite verstehe ich natürlich voll diese, ja, ich möchte ja, das ist ja Social Media Sucht so ein bisschen oder die Droge so Social Media, dass man eine Bestätigung dadurch bekommen möchte oder auch in der Regel ja bekommt. Ja. Also das ist ja so, dass, wie du sagst, bei den meisten Posts kriegst du dann eher sehr positive Bestätigungen und viele Klicks und Likes. Das ist ja das, was gesucht wird. Und es ist ja nicht, was du beruflich brauchst. Ja? Also du bist ja nicht hier Influencer, um das irgendwie notwendigerweise zu machen. Du machst ja aus nicht nur aus Spaß, aber weil du ein Interesse daran hast, deine Meinung zu teilen, auch für Leute letztendlich da vielleicht ein wenig zu educaten zum Teil. Ne? Das ist ja auch sehr ehrenhaft. Ja. Und eine Anekdote noch, warum ich glaube, das nachvollziehen zu können. Ich habe es nur im beruflichen Kontext, wo ich ja mehr Klicks hatte letztendlich auf Posts im Internet damals bei Roche. Da machst du dich natürlich auch nicht beliebt als Arbeitsdirektor immer mit allen Themen, vor allen Dingen, wenn es dann doch mal um Kostensparen geht. Und ich habe dann mal ja, das war zwar nicht meine Initiierung, aber den bayerischen Tarifvertrag in Bayern eingeführt. Dann denkt man sich eigentlich, ja, ist doch was, warum soll das schlimm dann sein? Naja, wenn vorher der baden-württembergische galt, der 10% höher liegt und dann für neue Mitarbeiter den bayerischen, dann kriegen die halt weniger Kohle, als die bisher da waren. Das ist natürlich blöd. Und da habe ich, ich glaube, ich war ja 3 Jahre in der Rolle, bei jeder Betriebsversammlung, ja, habe ich eins auf den Deckel bekommen, warum denn der Depp Andreas nicht das mal wieder umdreht und den Tarifvertrag ändert, was ja nicht möglich war, weil es einfach extreme Kosten verursacht hätte. Aber das war eingängig. Ja. Leute durften dann ja auch voten und fragen. Und da gab es jedes Mal eine Frage, die hochgevotet wurde. Und jedes Mal musste ich die natürlich beantworten mit, nee, wir werden da nichts dran ändern. Und jedes Mal gab es dann ein Bashing nachher. Ja. Und so war es im Internet und sonst wo. Also du hast dich dann nicht beliebt gemacht. Und ja gut, fühlst du dich trotzdem nicht dabei. Du weißt zwar, das ist deine Meinung in dem Falle, zumindest die, die du vertrittst dem Unternehmen gegenüber, oder den Mitarbeitern gegenüber, aber es fühlt sich trotzdem blöd an. Ja, und du überlegst dir dann immer, willst du dann im Internet, wenn da so eine Diskussion losgeht, darauf antworten? Und die liebe Anne, meine Kommunikationskollegin von damals, sagt immer, Andreas, nicht darauf antworten, nicht darauf antworten. Es wird nur schlimmer, wenn du darauf antwortest, ja, und darauf reagierst. Fand ich dann auch ganz gut, ganz interessant, so Krisen, also quasi Krisenkommunikation, wenn du da angegriffen wirst, melde dich bloß nicht. Das entspricht aber auch nicht meinem Typ. Also habe ich mich trotzdem da manchmal hinweggesetzt und das hat es dann nicht besser gemacht, aber war mir trotzdem wichtig.
Ja, also ich finde diesen ganzen Punkt sehr spannend. Ja, was macht denn diese Kritik mit einem? Ich muss sagen, letzten Endes ist es gut, genau so, dass dieser Post verfasst wurde, dass er auch für Unmut gesorgt hat, weil ich konnte jetzt ein bisschen darüber reflektieren, ja, warum mir das jetzt wichtig ist, dass Leute mir vorwiegend zustimmen. Ich bin halt nicht angetreten, um irgendwelche Diskussionen loszutreten, sondern habe diese Posts in der Vergangenheit immer dafür gemacht, dass ich dachte, ich schaffe mal so ein bisschen Awareness bei Themen, ja, also wo ich mich irgendwie belesen konnte oder so oder wo ich mal was gehört habe. Und so gestalten wir ja eigentlich auch unseren Podcast, dass wir sagen, wir wollen helfen, unterstützen und aufklären irgendwie und vielleicht auch irgendwo so ein Zeichen setzen, ne, für human-centric leadership eben. Und ich habe genau so wahrscheinlich ein Stück weit naiv etwas verfasst, wo ich dachte, hey, es muss doch jedem eingängig einleuchten, dass es eine gute Idee ist, nicht den Fehler zweimal zu machen. Nämlich einmal das Homeoffice zu verteufeln. Du erinnerst dich vielleicht vor 10 Jahren, als von Silicon Valley dieses Remote Working so rübergeschwappt ist in die Tech-Industrie in Deutschland. Also meine Eltern haben gesagt, wie du arbeitest zu Hause. Zu Hause kannst du doch nicht arbeiten, ja. Das war irgendwie voll komisch, ne? Und auch im Freundeskreis. Erinnerst du dich sicherlich auch als früher SAPler, wenn du mit deinem Laptop von zu Hause gearbeitet hast, dann haben deine Freunde wahrscheinlich gesagt, wow, wie cool, ja, dass du das machen kannst. Und ja,
oder
jetzt,
die haben gesagt, du faule Socke, willst du eh nicht arbeiten.
Exakt, aber, ja. Ganz genau das. Und die Leute haben gesagt, zu Hause arbeitest du nichts. Und jetzt ist es ja vielleicht ins andere Extrem rübergeschwappt, dass man sagt, im Office komme ich gar nicht zum Arbeiten, weil alle stehen nur an der Kaffeemaschine rum und du wirst ständig gestört und bla 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 und ein Großraumbüro und so. Und ich denke mir, Leute, wie kann man denn den gleichen Fehler jetzt wieder machen und ins Extreme 0 und 1 gehen?
Aber manche Firmen sind es aber, das ist natürlich individuell und auch firmentechnisch unterschiedlich, ja. Ich denke mir nur, es haben natürlich einige es eher schlecht kommuniziert, muss man auch sagen. Dieses Return to Office wurde eben mal missverstanden, mal auch, ja, wie gesagt, schlecht kommuniziert. Und dann gibt es natürlich noch die Bewegung in einigen größeren Konzernen, die einfach die Arbeitsplätze ja verdichtet haben, ne? Und da hatten die Leute eine schöne Umgebung, die haben sie vermutlich jetzt immer noch, aber es wurde natürlich darauf ausgelegt, dass es auch zum Teil ein höherer Remote-Anteil ist. Und nicht, dass das jetzt negativ wäre, das glaube ich gar nicht. Nur die Wahrnehmung ist, auch da wiederum, das spielt ja zusammen, ist, hey, ihr habt doch die Arbeitsplätze verknappt und jetzt wollt ihr, dass ich wieder reinkomme. Dass man dann sagt, ja, wir haben es verknappt, aber natürlich nicht so, dass jetzt damit gerechnet wurde, dass keiner mehr reinkommt, sondern es wurde dann Shared Ratio von einem Arbeitsplatz für vielleicht 1,2 Menschen, wissentlich, dass das immer noch sehr großzügig ist im Vergleich zu dem, wie es in der Realität aussieht. Aber diese mehrere Nachrichten aneinander, erst wollte er, dass wir nicht mehr ins Office kommen und Homeoffice machen, damit er sparen könnt. Dann schickt er uns alle ins Homeoffice auf einmal. Und dann sagt er wieder, jetzt müsst ihr wieder alle zurückkommen, habt aber die Arbeitsplätze nicht erweitert. Ich denke, das ist eine Kommunikationsgeschichte, die manchmal nicht gut gemacht wurde von vielen Unternehmen.
Du, ich hör dich. Gleichzeitig muss ich wirklich sagen, ich bin ein bisschen angenervt von dem Thema, weil, also wenn ich jetzt an meine eigene Firma denke, meine neue Firma jetzt, ja, ich finde wirklich, die haben versucht, das so gut wie möglich zu machen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich hoffe, ich blabber hier keine Unternehmensinternas aus, aber ich glaube, das ist nichts Schlimmes. Also die Firma, die hat gesagt, wenn Leute weiter weg wohnen als 50 Kilometer von einem Office, dann müssen sie nicht zwanghaft diese Anzahl von Tagen irgendwie im Office sein, die empfohlen ist, ja. Genauso heißt es, Extremfälle, wenn jetzt jemand ein krankes Elternteil zu Hause hat, dann kann man auch das locker besprechen, gar kein Problem. Also das ist eigentlich wirklich mit Samthandschuhen gemacht worden. Meine Kritik ist, Andi, ich habe den Eindruck, viele Menschen versuchen, das irgendwie Haar in der Suppe zu finden und überlegen sich theoretisch, was denn schlecht sein könnte an den Office-Tagen, statt dem einfach mal eine Chance zu geben. Und ich finde, das ist grundsätzlich, ist so mein Gefühl in Deutschland, manchmal dieses Overthinking. Man man denkt über eine Sache so lange nach, bis sie sich irgendwie schlecht anfühlt, statt zu sagen, okay, gut, ja, ich bin jetzt hier, ich habe mich hier so eingewöhnt, das war auch schön und jetzt probiere ich mal das andere und guck mal, was da passiert.
Ich frage mich, ob sich das demnächst auch wieder umdreht. Also wir haben ja diese Nörglerei gerade, also nicht nur gerade, es ist ja auch deutsche Kultur zum sein. Ich muss mich über irgendwas aufregen können und ich brauche ein Feindbild, über den ich mich aufregen
oder
kann.
Oder einen blöden Post.
Über einen blöden Post oder meinen Nachbar oder je nachdem, meinen Nachbar sehe ich ja nicht mehr und deswegen nehme ich den Chazet mal jetzt, den sehe ich jetzt hier auf LinkedIn zumindest, und da kann ich mal einen drauflassen, Maschendrahtzaun-mäßig. Wer das nicht kennt, soll mal früher Stefan Raab, glaube ich, war es, ne, gucken. Der war noch witzig.
Kennst du, ganz kurz, kennst du die Geschichte von Paul Watzlawick, die Hammergeschichte vom Nachbarn?
Nee.
Die kann ich ganz kurz erzählen, ich habe es gerade gegoogelt. Ein Mann will ein Bild aufhängen, den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen, also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Vielleicht hat er die Eile nur vorgeschützt. Und er hat was gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts getan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gebe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat, jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, laut läutet, der Nachbar öffnet. Bevor er noch guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Behalten Sie Ihren Hammer.
Sehr schön. Ne?
Paul Watzlawick.
Genau. Das ist doch schön. Ja. Das ist ein bisschen Kultur auch, das ist das eine. Ich frage mich aber auch, dass es noch stärker war in den letzten Jahren, weil so eine konjunktionelle Hochphase da war, was den Arbeitsmarkt angeht. Was im Grunde eine Vollbeschäftigung mehr oder weniger anging. Ja, die Inflation war hoch, aber hey, im Grunde hatte ja jeder einen Job und ist ja immer noch ein Arbeitnehmermarkt. Aber wenn du jetzt guckst, ja, was jetzt gerade so passiert in einigen großen Unternehmen zumindest, dann ist das ja nicht mehr ganz so rosig. Ne? Da gibt es jetzt ja einige Wellen zumindest an Personalabbau, wobei alles ja sehr, sehr sozialverträglich bisher zumindest gemacht wird. Und trotzdem frage ich mich, ob das Bild so wieder ein bisschen dreht, ja, dass dann vielleicht doch der ein oder andere sagt, oh, da passiert was. Ich muss vielleicht doch mal wieder meine Komfortzone ein bisschen erweitern und nehme Dinge in Kauf, die vielleicht auch nicht ganz so meinem persönlichen Gusto gerade entsprechen. Und aber letztendlich, vielleicht weiß ich ja auch, dass es eigentlich besser ist, dass ich mehr Leistung bringen könnte, ohne mich jetzt kaputt zu machen. Ich frage mich, ob es jetzt dreht. Was denkst du?
Also ich habe den Eindruck, ehrlich gesagt, nicht. Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland dieses Viertel vor zwölf, kurz vor zwölf Gefühl nicht da ist. Also ich habe vielleicht da noch so eine Makrobrille auf, wo ich sehe die Automobilindustrie und die Konkurrenz aus China und die Absatzzahlen und so weiter. Ich habe eher den Eindruck, dass sich dieser Wohlstand schon sehr breit gemacht hat und mit dem Wohlstand auch irgendwo so ein Anspruchsdenken. Ich will das jetzt, das klingt jetzt so sehr generalisiert, das tut mir auch leid, ja. Das wird den Menschen insgesamt nicht gerecht.
Jetzt hör doch auf, hier wieder schön Wetter zu machen, sag doch einfach mal.
Nein. Guck mal, Menschen sind sehr unterschiedlich und es gibt natürlich sehr viele reflektierte Menschen. Ich glaube aber trotzdem, es gibt auch sehr viel so dieses Entitlement-Denken. Oder siehst du das anders?
Ja, ich sehe das, aber ich sehe das auch schon seit 2003 oder also da ist mir erstmals bewusst aufgefallen, da habe ich das Praktikum ja in den USA gemacht und da haben mich die Kollegen mal gefragt, warum denn in Deutschland alle für alles entitled sind. Und dann habe ich gedacht, wovon redet ihr dann? Und in den Calls, dann habe ich es gemerkt, dass dann wirklich das Wort Entitlement häufiger fiel, als mir jemals vorher aufgefallen ist, aus Deutschland. Ja, und so verfolge ich das schon über die Jahre hinweg, dass eine gewisse Anspruchshaltung da ist. Die geht ja auch so weit insofern, dass ich niemand anderen was gönne, weil es dann direkt, oh, wenn der das hat oder hatte, dann will ich das auch. Meine Frau sagt immer, das ist kein Nachteil, das ist ein entgangener Vorteil. Also halte mal die Füße still. Das ist nicht so dramatisch. Auch das finde ich spannend. Ich sehe es auch noch nicht, das stimmt. Ich sehe es noch nicht, dass diese Haltung sich ändert. Muss sie sich ändern? Auf jeden Fall muss sie sich ändern. Warum? Ja, ich glaube, das ist vom Wirtschaftsstandort einfach wichtig und auch was unser Selbstverständnis ist. Meine Meinung, aber da bin ich jetzt biased, ist, dass es aber auch daran liegt, dass wir nicht immer so die besten Führungskräfte und das Thema Führungskultur auch nicht so richtig gut leben, um da dieses auch aufzumalen, ne? Die Leute mal zu zeigen, guck mal, das ist das die, wie man so schön sagt, die Burning Plattform und aber auch genauso wichtig, hey, das könnten wir sein. Das könnte auch anders sein, diese Burning Ambition, wie es dann ja auch genannt wird. Ja. Die beides mal zu wecken und mit jedem Mitarbeiter auch mal durchzugehen, zumindest auf der beruflichen Seite, hielt ich für wichtig. Aber wie viel machen das denn? Ja, jetzt bist du jemand, der das sehr stark ausgeprägt hat, aber genügend andere haben da ja gar keinen Hebel. Das ist nicht das Einzige. Ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Thema, aber zumindest sollte man auch auf der Ebene, die wir so besprechen, also sprich Unternehmensseite, da auch was machen. Ja. Das passiert mir zu wenig einfach.
Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast. Du, ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ich hau mal einen raus.
Hau raus.
Ich teil mal einen Gedanken, der wahrscheinlich einen Shitstorm auslösen könnte.
Ja, 40.000.
Nein, nein. Nee, hör mal. Ich hab einen Gedanken. Ich hab immer gedacht, dieses Hire and Fire ist so unmenschlich und ist so hart irgendwie und ist irgendwie so unnatürlich und zu viel Hypercapitalism. Aber kann es sein, dass dieser unglaublicher Arbeitnehmerschutz, den wir in Deutschland haben, nicht mehr zu unserem kapitalistischen System passt? Also, was ich raushauen will, ist, könnte es sein, dass das Gefühl zu haben, dass du gefeuert werden könntest, wenn du nicht auch das gibst, was du eigentlich geben solltest auf der Arbeit? Weißt du, was ich meine, wohin ich will?
Ja. Und für mich stimmt die Balance halt derzeit nicht. In Deutschland war es halt lange Zeit so, oder in anderen Ländern auch, aber in Deutschland auch, da habe ich einen Job bekommen und habe mein Leben lang dann da verbringen können, wenn ich wollte. Ja. Und dafür habe ich auch eine gewisse Loyalität gehabt und eine gewisse, ja, ich nenne es jetzt mal Dankbarkeit, habe auch da einfach was für gegeben. Also ich sage, hey, mein Arbeitgeber hier, wie auch immer heißen mag, ist zum Teil immer noch so, aber wird weniger, der passt schon auf mich auf und dafür gebe ich auch was zurück. Ja, dafür bin ich fleißig, pflichtbewusst und das hat auf beiden Seiten ja abgenommen. Sprich, es gibt Unternehmen, die jetzt immer mal wieder, also in den letzten 30 Jahren, dann doch abbauen und Mitarbeiter gibt es auch einige mehr, die sagen, naja, so ganz sicher bin ich ja nicht hier, obwohl das nicht stimmt, rein arbeitsrechtlich gesehen. Aber trotzdem, dieses Gefühl. Ne? Und damit sinkt auch diese starke Loyalität und dieses Pflichtbewusstsein, Arbeitsfleiß und ähnliches, sinkt dann auch da auf der Seite. Und was dann wieder auf der anderen Seite so eine Kettenreaktion loslöst. Und ich denke, es würde weiterhin funktionieren, sogar, wenn du weiterhin so einen extremen Arbeitgeberschutz hast, wenn das wirklich hundertprozentig zutreffen würde und das eine Loyalität auslöst. Könnte ich mir vorstellen zumindest. Aber dadurch, dass wir so halb sind, das ist halt Mittelmaß. Und da gehen wir gerade hin, in dieses Mittelmaß. Ich glaube, dass dann Hire and Fire wieder in der Tat zu was Besserem führen würde, genauso wie die andere Extreme wahrscheinlich auch wieder zu was Besserem führen würde. Also diese Polarität müssen wir stärker nutzen, meines Erachtens. In der Mitte da irgendwie rumzuschwimmen, das halte ich für gefährlich.
Da muss ich an einen Spruch denken, den James Clear gemacht hat, der Autor von Atomic Habits. Sehr interessanter Typ, ich habe seinen Newsletter abonniert und der hat letzte Woche drinstehen gehabt, less is more and more is more. Also, ne? Also Sachen ganz simpel halten ist gut, und aber dann richtig zu klotzen ist auch gut. Aber so das Mittelding, so das Halbe ist nicht so gut. Aber ich weiß nicht, ob ich dir ganz zustimme. Denn ich sehe schon, dass in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren, die Firmen insgesamt ganz schön zugelegt haben, was Perks angeht für Mitarbeitende. Also der Arbeitsschutz und so weiter ist ja trotzdem da. Aber sowas wie irgendwie Firmenwagen und irgendwie Bonus und tolle Büromöbel und schöne Büros und so weiter. Also zumindest in den Firmen, in denen ich jetzt sein durfte, waren exzellent immer. Ich glaube, das hat der Standard der Arbeit hat sich schon sehr, sehr verbessert. Nur woran es hapert, ist Führungskräfte. Also das, denke ich schon, ist ein Problem. Das bleibt auch ein Problem, solange die Awareness nicht da ist, wie moderne Führung geht. Also das sage ich jetzt nicht für Werbung für unseren Podcast. Ich glaube das wirklich. Die Loyalität nicht schwindet gegenüber Firmen, sondern gegenüber Führungskräften. Also Menschen kommen zu Führungskräften und gehen auch von Führungskräften. Also so würde ich das sehen. Ich glaube aber, dass dieser Arbeitnehmermarkt, also die Mitarbeiter, die sind viel mehr flüchtig. Und deswegen glaube ich schon, ist da so dieses Gefühl, ich muss jetzt doch Sachen aushalten oder auch, ich nehme mich davon vielleicht auch selber nicht weg. Ne? Also vielleicht muss ich mich da selber auch anschauen und sagen, inwiefern habe ich das denn ausreichend getan? Aber diese Bereitschaft, einfach mal mitzugehen, wenn der Arbeitgeber sagt, hier, komm mal ins Office zurück und probier das doch mal aus. Also ich finde, da wünsche ich mir in Deutschland mehr, vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität und Dankbarkeit.
Ja, stimme ich dir voll zu. Ja, sowohl was das Thema Dankbarkeit als auch Thema Führung angeht. Und da kommt mir immer wieder, dass Führungskräfte, die da heute zum Teil, ich möchte auch nicht komplett über die jetzt gleich machen, aber sich nicht mehr in diese, wie soll man sagen, in diese ich bin selber Unternehmer-Situation reinversetzen, ja, sondern eher sagen, ich bin ja auch nur Mitarbeiter. Und ich muss ja auch leiden hier. Also das trifft mich ja auch alles, anstatt zu sagen, pass auf, ich habe hier eine Verantwortung und die ist in der unternehmerischen Natur und die gilt auch für die Menschen, aber die geht da ein bisschen darüber hinaus, nur im Kleinen-Kleinen zu sein, sondern das Größere mal zu sehen und auch entsprechend zu kommunizieren. Das sehe ich schon auch, ist ja auch einer der Gründe, ohne jetzt hier auch für meine neue Firma Werbung zu machen, aber warum wir auch sagen, das ist ein Riesenhebel im Positiven wie im Negativen leider, das Thema Führung. Und da denke ich mir, ja, gibt es noch jede Menge zu tun und das kann aber nur funktionieren, wenn man da auch sich traut, als Unternehmen auch anzugehen, als auch als Mensch selber. Und ich würde weiterhin den Appell loslassen, hey, auch liebe Mitarbeiterinnen, die hier auch zuhören, egal ob Führungskraft oder nicht, mutig sein und auch mal den harten Weg auch mal gehen. Vielleicht auch der nicht ganz so bequem ist, diese Komfortzone mal zu verlassen und was zu riskieren. Und noch ganz, ganz viel mehr, da können wir auch mal drüber sprechen, was eigentlich der Anspruch, den wir hätten oder den wir haben, an Mitarbeitende, nicht nur zum Thema Return to Office. By the way, ich suche ja gerade ein Office, ne? Hört sich verrückt an, ich könnte ja auch von zu Hause die ganze Zeit arbeiten, aber ich brauche das auch als introvertierter Mensch und gucke mir morgen wieder was an in der Bürogemeinschaft, weil auch da als Owner, der aber keine Mitarbeiter hier vor Ort hat, will ich dann trotzdem unter Menschen einfach sein, ein bisschen was ja wieder mitbekommt. Das ist mir auch wichtig.
Ja, und inspiriert werden einfach, ne? Also den Zufall auch mal machen lassen. Also mit anderen Leuten sprechen vielleicht. Könnt mir voll gut vorstellen, irgendwo im Herzen Münchens, so Startup-Kultur irgendwie, ne? Und da sitzen, da arbeitest du ganz anders, hast ganz andere Gedanken. Ich merke auch immer wieder, der Führungsstil, den ich an den Tag lege, der kommt durch die Dinge, die ich sehe und konsumiere. Viel durch SAP, muss ich sagen. Ist eine tolle Firma auch, mit wahnsinnig viel Inspiration, die aus USA so rüberschwappt. Da ist auch nicht alles gut, aber vieles sehr interessant und natürlich auch, wenn man Leute sieht, die aus der Tech-Industrie so kommen. Ich würde gerne noch den Punkt, den du zum Schluss gemacht hast, den Appell an Mitarbeitende, ergänzen, um die Sicht der Manager oder Führungskräfte. Die sind natürlich auch gefordert, indem sie viel sprechen, nahbar bleiben und sagen, hey, rede mit mir, wenn du das Gefühl hast, da passt für dich irgendwas nicht. Letzten Endes sind wir doch alles Menschen und ich glaube, wir verlieren viel Zeit damit, indem wir overthinken und mit Annahmen uns versacken. Und besser wäre es, bevor man jetzt in seiner eigenen Welt sich ausmalt, dass der Nachbar ihm ja den Hammer nicht leihen will, dass man vielleicht einfach vorher mit dem Nachbarn spricht.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das könnte auch Ted Lasso gesagt haben. Aber dazu vielleicht beim nächsten Mal mehr. Wer den nicht kennt, eine Serienempfehlung meiner Mutter, spannenderweise. Aber da gehe ich das nächste Mal drauf ein. Das muss ich dir dann auch nochmal erzählen. Lass uns doch damit hier enden. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Der Appell nochmal an alle. Übrigens der Appell auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, uns Feedback zu geben. Wollt ihr uns eigentlich alle zwei Wochen hören? Haben wir jetzt letzten Wochen nicht geschafft und wollen das aber wieder machen, den Turnus. Gibt es andere Themen wieder und gibt es auch positive wie auch negative oder konstruktive Kritik, die ihr habt? Bitte los, der Chassep ist jetzt gewohnt, wie das funktioniert und dann können wir das alles gut aufarbeiten.
Kein Problem. Alles klar, Andi, vielen Dank dir. Bis bald.
Ich danke dir auch. Mach's gut. Und alle. Ciao, ciao. Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.